Galater 3 und Verse 6 bis 14 dienen uns heute als Predigttext. Galater 3, 6 bis 14. Noch bevor wir in den Text einsteigen, will ich ganz kurz wiederholen, was wir bis jetzt gemeinsam uns angeschaut haben. Nicht so ausführlich, wie ich das letzten Sonntag gemacht habe, aber das, was wir letzten Sonntag ein bisschen so angesprochen haben in unserer Predigt. Es ist ja so, dass Paulus in seinem Brief hier an die Christen in der Provinz Galatien die Gläubigen ermahnt, sich nicht von der Gesetzlichkeit gefangen zu nehmen. Und sehr klar sagt Paulus, dass Gesetzlichkeit eigentlich, es ist keine gute Nachricht, es ist ein falsches Evangelium. Und das meint, wir verstehen, was das meint, in der Weise, dass wir verstehen, aha, da gibt es Menschen, die denken, dass durch das Halten bestimmter Dinge man gerettet wird. Ja, zum Beispiel Beschneidung, zum Beispiel Sabbat, was immer. Und Paulus sagt, nein, diese Dinge haben vielleicht ihren Platz im Leben mancher Menschen, aber die dienen nicht zur Rettung. Und darum geht es ihm, dass sie das verstehen, die Gläubigen in Galatien. Und deshalb, weil die Gesetzlichkeit, Legalismus sagt man auch, das ist ein anderes Wort für Gesetzlichkeit, kein Evangelium ist, keine gute Nachricht ist, verflucht der Apostel Paulus solche, die kommen und sagen, du musst aber das und das halten, wenn Gott dich annehmen sollte. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, dass ein Mensch jemanden verflucht. Habt ihr das mal erlebt? Dass einer so böse ist und sagt, ich verfluche dich. Ich habe das mal erlebt. Und das ist unangenehm, sowas zu hören. Und doch, man weiß, es ist nur das Wort des Menschen und hat eigentlich, oder wahrscheinlich hat es keine Auswirkung auf den anderen. Wer weiß, ich weiß es nicht. Aber hier geht es nicht nur um das schlichte Verfluchen eines Menschen. Hier geht es um den Fluch, der dann über einen Menschen ist. Und dieser Fluch ist der Fluch Gottes. Das Wort, was für Fluch gebraucht wird, ist Anathema. Ich denke, ich spreche es richtig aus. Aber Anathema meint eigentlich verflucht von Gott. Stellt euch mal vor, wie ernst das doch ist, sich das einmal bewusst zu machen, dass diejenigen, und der Apostel Paulus sagt, ob es nun ein Mensch ist oder ein Engel, wenn die Gesetzlichkeit predigen, dieses falsche Evangelium, der ist von Gott verflucht. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Paulus sagt also, und wenn wir zurückschauen in die zwei Kapitel, die wir uns angeschaut haben, zusammengefasst kann man sagen, Paulus, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, sagt ganz unmissverständlich, dass die Rechtfertigung, und ich denke, wir können alle gut verstehen, was das Wort Rechtfertigung meint, man ist gerecht gesprochen vor Gott, dem Vater. Paulus sagt, die Rechtfertigung allein ist allein aus Glauben an Jesus Christus. Punkt. Und nun, in Kapitel 3, geht es ihm darum, diese Aussage zu beweisen. Ja, und Paulus tut das als erstes, indem er in den Versen 1 bis 5 von dem persönlichen Erleben der Galater spricht und darauf hinweist, Leute, schaut euch mal euer Leben an. Er stellt 6 Fragen. Ja, wir erinnern uns, 6 Fragen stellt er und sagt, was ist euer persönliches Erleben? Wie seid ihr denn regeneriert worden? Wie habt ihr die Wiedergeburt erlebt? Habt ihr die Wiedergeburt erlebt, weil ihr etwas getan habt? Weil aufgrund der Beschneidung oder aufgrund des Halten des Sabbats? Nein, ihr habt die Rechtfertigung erlebt, ihr seid wiedergeboren worden. Warum? Weil ihr der Botschaft des Evangeliums, das in Jesus Christus allein das Heil zu haben ist, geglaubt habt, es angenommen habt und aufgrund des Glaubens nun zu Jesus gekommen seid, Buße getan habt und dann etwas passiert ist, wofür der Heilige Geist zuständig ist. So, das Ganze aber ist eben das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann spricht er auch davon, naja, wie ist es mit dem Leben aber nach der Wiedergeburt? Denkt ihr, dass ihr dann das, was im Geist angefangen worden ist, im Fleisch vollenden wollt, weil ihr denkt, oh, wir müssen aber dies und jenes tun, und hier geht es hauptsächlich um Beschneidung und manche anderen Dinge. Und er sagt, nein, es ist auch die Angelegenheit des Geistes. Das meint, dass wir jeden Tag als Gläubige uns Gott anbefehlen, Jesus anbefehlen, wissend, ja, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, nun auch das Werk, das Gott in uns angefangen hat, dieses Werk vollenden wird. So, in Versen 1 bis 5 spricht der Apostel Paulus, indem er 6 Fragen stellt, rhetorische Fragen stellt, diese persönliche Erfahrung der Gläubigen in Galatien an. Und nun aber, ab Vers 6 bis 14, gebraucht er den Schriftbeweis. So, er geht zum Alten Testament und sagt, schaut einmal, was das Alte Testament dazu sagt. Und hier will ich zunächst einmal die Verse 6 bis und 7 lesen. Verse 6 und 7. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir lesen, wie war es denn bei Abraham? Und wir wissen, dass der Apostel Paulus sehr gerne in seinen Briefen immer wieder Bezug genommen hat auf Abraham. So viel mir bewusst ist, ist es 19 Mal, dass er in seinen Briefen, die er geschrieben hat, Bezug nimmt auf diese alttestamentliche Person, Abraham. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und wenn ihr das bei euch als Kursivschrift stehen habt, ja, so ein bisschen slanted, wie man sagt im Englischen, dann wisst ihr, ah, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das Interessante ist, ich will einfach vorangreifen, dass in diesem Abschnitt 6 bis 14 der Apostel Paulus insgesamt 6 alttestamentliche Zitate gebraucht. So, vorher hat er 6 rhetorische Fragen gebraucht, um die Galater darauf hinzuweisen, was ihr persönliches Erlebnis ist. Und hier nun von 6 bis 14 gebraucht er insgesamt 6 alttestamentliche Stellen, um genau das zu beweisen, dass die Rettung allein aus Glauben ist. Ja? Er glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Überschrieben habe ich diese ersten Verse 6 und 7 mit Abraham wurde gerettet durch den Glauben. Wie gesagt, es ist sehr interessant festzustellen, dass hier 6 Bezugnahmen zum Alten Testament zu finden sind. Und 6 Fragen, 6 Bezugsnamen zum Alten Testament, da ist bestimmt eine Verbindung. Und vielleicht könnt ihr mir helfen, diese Verbindung auch zu finden. Aber ich bin mir sicher, der Apostel Paulus hat das nicht so einfach so gemacht, sondern dass da eine Verbindung ist. Wenn ihr die Verbindung wisst oder kennt, lasst mich das einfach wissen. Aber es ist unmissverständlich, ja, warum Paulus an dieser Stelle das so macht, dass er in das Alte Testament geht und sagt, schaut einmal, wie es im Leben des Abraham gewesen ist. Schaut einmal, was die Heilige Schrift, das Wort Gottes, sagt über den Glauben Abrahams. Oder wie er, warum er als recht oder gerechtfertigt erklärt worden ist von Gott. Weil die Judaisten, die ja gekommen sind in diese Gemeinden dort in Galatien, das waren alles Juden gewesen aus Jerusalem. Und wie sind sie gekommen? Die sind nicht mit ihren eigenen Ideen gekommen, haben gesagt, oh, der Apostel Paulus, der predigt schon nicht schlecht, aber wisst ihr, da gibt es noch manche anderen Dinge, die er nicht gesagt hat. Und wir sind hier, um euch weiter zu unterrichten, was der Apostel Paulus nicht getan hat. Und wir tun es mit der Schrift. Und dann haben sie das Alte Testament genommen und auf die Schrift gezeigt. Schaut einmal, sagten die, was Gott über das Halten des Gesetzes sagt, wie wichtig das ist. Einmal die Beschneidung, Sabbat und. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass diese Gläubigen, lebend in der Provinz Galatien, die ja keine oder nicht so viel Ahnung hatten vom Alten Testament, dass sie so ein bisschen überwältigt waren und auch ein bisschen eingeschüchtert waren von diesen sogenannten Schriftgelehrten. Naja, schließlich sind das Juden, die müssen doch Bescheid wissen. So, sie waren so ein bisschen eingeschüchtert. Im Englischen gibt es das Wort intimidated. Ja, durch diese Juden, die gekommen sind, auf das Alte Testament hingewiesen haben und gesagt haben, es ist aber wichtig, das Gesetz zu halten. Und deshalb bezieht sich der Apostel Paulus eben auf das Alte Testament, um den Galatern oder den Gläubigen in Galatien zu zeigen. Schaut einmal, was das Alte Testament wirklich sagt. Das ist, wie er argumentiert. Und die erste Bezugnahme ist aus 1. Mose 15, Vers 6. Ich will ganz kurz darauf eingehen, was diese Bezugnahme bedeutet. Sehr, sehr, sehr interessant. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist, was wir finden. Und wir sagen, ja, schön und gut, wir verstehen das, wir haben das oft gehört, wir wissen ungefähr, was das meint. Aber ihr Lieben, was ist es denn genau, was Abraham geglaubt hat? Hat Abraham geglaubt, dass es einen Gott gibt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden? Was hat Abraham denn an dieser Stelle, 1. Mose 15, geglaubt? Wenn wir den Zusammenhang uns anschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich um eine Verheißung ging, dass Abraham Nachkommenschaft haben wird. Zu diesem Zeitpunkt, als ihm diese Verheißung gegeben worden ist, dass er einen Sohn haben soll mit der Sarah, waren sie schon hochbetagt. Wir kennen alle die Geschichte. Wir wissen auch, dass beide aus diesem zeugungsfähigen Alter schon heraus waren. Und plötzlich kommt aber Gott und sagt diesem Abraham, ihr Lieben, und uns wird bewusst, aha, Abraham hat ja schon Umgang mit Gott gehabt. Er hat mit ihm gesprochen. So, Gott kommt und gibt ihm die Verheißung auf einen Sohn, auf eine Nachkommenschaft. Und das ist, was Abraham geglaubt hat. Er hat dem Wort Gottes absolut vertraut, der Verheißung Gottes vertraut. Abraham wusste, dass Gott existiert. Er hat ja mit ihm gesprochen. Er hatte Umgang mit Gott. Das war nicht der Glaube, von dem hier gesprochen wird. Aber in dieser Lebenslage, in der er sich befand, wobei es menschlich gesehen keinerlei Aussicht gegeben hat, keinerlei Aussicht bestand, dass er noch ein Nachkommen geben wird, kommt Gott und gibt Abraham diese Verheißung auf die Nachkommenschaft. Und Abraham sagt zu dieser Verheißung Gottes, Amen, so sei es. Das ist der Glaube, das ist das Vertrauen, das Gott in einem Menschen haben will. Mit diesem Amen, so sei es, beweist Abraham nicht nur, dass er an Gott glaubt, sondern dass er voll und ganz Gott vertraut. Auch wenn es menschlich gesehen unmöglich ist, das, was Gott sagt. Und wir erinnern uns, diese Geschichte mit Isaak und Abraham ist fantastisch. Noch einmal wurde ja sein Glaube geprüft, als er den Isaak opfern sollte. Wir kennen diese Geschichte von Kindesbeinen an, oder manche von euch kennen das. Und wie wunderbar sind diese Parallelen zu erkennen zu dem, was wir im Neuen Testament finden, dass Jesus als der Sohn Gottes nun aber geopfert wird. Und ich denke, ihr Lieben, nein, ich weiß, ich brauche nicht zu denken, ich weiß, dass dies genau die Absicht Gottes gewesen ist, in dem Ganzen, wie sich das abgespielt hat, mit Isaak und Abraham. Das Ganze hat sich deshalb so ereignet, damit wir tausende Jahre später diese Dinge lesen und die Parallelen sehen in Jesus Christus. Und dann auch sehen und verstehen, was eigentlich Vertrauen meint. Glauben meint nicht, dass man nur an einen Gott glaubt und damit hat es sich. Ihr Lieben, das tut der Satan auch. Glaubt ihr, dass er an Gott glaubt? Was nutzt es ihm? Gar nichts. Es geht um ein absolutes Vertrauen diesem Gott und seinem Wort gegenüber. So, wenn Gott sagt, uns Menschen sagt, dass unsere Rettung allein in Jesus Christus zu haben ist, dann sagen wir als Menschen, dann argumentieren wir nicht gegen Gott und sagen, das ist unmöglich. Wie viele Menschen sind dann gekreuzigt worden in der Weltgeschichte? Warum soll das die Kreuzigung Jesu eine Ausnahme sein und nun mehr bedeuten als die Kreuzigung der anderen? Ist das nicht ein bisschen, was würde das Wort, rassistisch, was weiß ich, manche Menschen argumentieren soll? So, wenn Gott kommt und sagt, nur in Jesus allein, sagen wir als Menschen was? Wir sagen Amen, so ist es. Wir vertrauen Gott. Das ist das absolute Vertrauen, das man Gott gegenüber haben muss. Die Versöhnung mit Gott, dem Vater, gibt es nur durch den Herrn Jesus Christus. Menschlich gesehen würden wir sagen, na, wie soll das denn gehen? Ja? Das ist doch unwirklich, das ist doch unwahrscheinlich, unmöglich. Aber wenn wir als Menschen Amen sagen, dann beweisen wir, dass wir nicht auf unseren menschlichen Verstand vertrauen, sondern auf das, was Gott in seinem Wort, in seiner Verheißung sagt. Und das ist genau die Bezugnahme zu dem Alten Testament. Gott kommt in eine unmögliche Situation im Leben des Abraham und sagt, du wirst eine Nachkommenschaft haben. Und Abraham argumentiert nicht, er sagt Amen. Genau so ist es. So, und jetzt schauen wir weiter in unseren Text. Wir schauen Verse 8 und 9. Und hier finden wir auch etwas ganz, ganz Herrliches, was gesagt wird. Schaut einmal, es wird gesagt, ich lese wieder aus der neuen Genfer Übersetzung. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Bei euch steht ein bisschen anders. Die gute Nachricht ist das Evangelium. Von diesem Evangelium hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern aufgrund des Glaubens für gerecht erklären würde. Und nicht, weil sie bestimmte Dinge halten oder Gesetze halten. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Und daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. So, was wird uns bewusst? Lesen diese Bezugnahme zum Alten Testament. Und das ist etwas, was vielleicht manche so ein bisschen erstaunt, was hier gesagt wird. Nämlich, dass das Evangelium schon im Alten Testament vorhanden war. Vers 8. Die Schlachterübersetzung sagt, die Schrift ist das Wort Gottes, sagt dem Abraham zum Voraus das Evangelium oder verkündigt dem Abraham im Voraus das Evangelium. In der englischen Übersetzung ESV heißt es, God's Word preached the gospel beforehand to Abraham. So, wir lesen diese interessante Aussage und denken, ist das Evangelium nicht eigentlich dann erst gekommen, als Jesus gelebt hat, als er gestorben ist, als er auferstanden ist? Und dann haben wir das Evangelium, die gute Nachricht. Was meint es, was hier gesagt wird, oder ja, wenn wir hier lesen, dass Abraham ungefähr, stellt euch mal vor, ungefähr 430 Jahre, bevor überhaupt das Gesetz gekommen ist, Abraham hat ja lange vor Moses gelebt. Erst nach 430 Jahren ist das Gesetz gekommen und die Menschen konnten wissen, ah, das müssen wir halten. Der Abraham hat das Gesetz noch nicht gehabt, das Gesetz, das Mose an die Juden weitergegeben hat. Was meint es also, dass Abraham schon zu seiner Zeit, dass ihm schon zu seiner Zeit das Evangelium gepredigt worden ist durch das Wort Gottes? Wisst ihr, Ich weiß nicht alle Einzelheiten, wie das geschehen ist, ob Abraham eine besondere Offenbarung hatte, kann sein. Ich weiß nicht, wie Gott das wirklich gemacht hat, aber eins ist für mich klar, wenn ich diese Bibelstelle so lese und darüber nachdenke. Ihr Lieben, der Weg zur Erlösung aus der Sünde durch den Messias war schon fertig, bevor Abraham geboren wurde. Und deshalb konnte es ihm gepredigt werden. Und nicht nur das, nicht nur das. Abraham wusste darüber Bescheid. Ja? Diese gute Nachricht oder das Evangelium wurde ihm von Gott offenbart, gezeigt. In welcher Weise, das weiß ich nicht. Aber so wird das hier gesagt und so wird das hier auch zum Ausdruck gegeben, dass Abraham das Evangelium kannte, die gute Nachricht kannte. Und jetzt, ihr Lieben, können wir ganz genau die Worte des Herrn Jesus Christus richtig einordnen, die er gesagt hat in Johannes 8, 56. Schlagt einmal auf die Stelle. Johannes 8, 56. Es steht geschrieben in Johannes 8, 56. Jesus sagt, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und dann sagt Jesus, und er sah ihn und freute sich. Das ist doch gewaltig. So, von welchem Tag spricht denn Jesus hier? Es ist der Tag seines Kommens, des Kommens des Messias Gottes auf die Erde. Jesus sagt, Abraham war voller Freude, er schaute voraus auf diesen Tag, dass Jesus kommen sollte. Und er freute sich im Gegensatz zu den Juden, die Jesus erlebt haben und anstatt sich darüber zu freuen, dass der Messias gekommen ist, ihn abgelehnt haben und immer wieder drangsaliert haben und ihn schlussendlich getötet haben. Und deshalb sagt Jesus, wisst ihr, im Grunde genommen ist Abraham nicht euer Vater. Wenn er euer Vater gewesen wäre, hättet ihr an mich geglaubt. Wir schauen noch einmal in unseren Text und wir fragen, was ist das Evangelium, das Abraham verkündigt worden ist? Es wird gesagt, dass Gott Menschen aus allen Völkern, so anstatt Menschen aus allen Völkern, wir können das ruhig zur Seite stellen und wir können sagen, allen Menschen aufgrund des Glaubens für gerecht erklären würde. Aufgrund des Glaubens an den Messias, an Jesus Christus gerecht erklären würde. Das war eine Realität. Noch bevor Abraham, stellt euch mal vor, bevor Abraham beschnitten worden ist, er war noch Heide. Das war noch vor der Beschneidung und bevor das Gesetz gegeben worden ist. Und wir verstehen, dass der Glaube in dieser Aussage nicht davon spricht, dass der Mensch nun an Gott glaubt. So allgemein. Oh, ich glaube an Gott. Heute glauben viele an Gott. Es geht hier um die Verheißung auf den Messias Jesus Christus. Jesus. Es geht um Jesus. Und wenn die Menschen sagen, ich kann mit Jesus nicht anfangen, dann dürfen wir wissen, dieser Mensch glaubt nicht wirklich an Gott, wie er glauben sollte. Er glaubt an irgendetwas, aber nicht an den Gott der Heiligen Schrift. Er vertraut nicht Jesus Christus. So, das ist der Inhalt des rettenden oder unseres rettenden Glaubens und das ist Jesus Christus. Und lass mich das noch einmal wiederholen. Die Judaisten sind ja gekommen und sagten den Gläubigen in Galatien, ihr müsst zuerst Juden werden. Durch die Beschneidung und wer weiß nicht noch was alles. Und dann erst durch das Halten bestimmter Gesetze werdet ihr gerecht gesprochen, könnt ihr in das Heil eintreten. Das Wort Gottes sagt nein, nein. Abraham war weder beschnitten, noch hat er das Gesetz und er wurde trotzdem gerettet, weil er Gott vertraut hat. Und genau so ist es auch mit jedem anderen Menschen auch. Und die nächste Aussage in Vers 9 ist wirklich fantastisch. Ja, ist außergewöhnlich. Es wird gesagt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Was ist dieser Segen, von dem hier die Rede ist? Es ist das Heil und das ewige Leben aus Gott. Das ist der Segen, von dem hier gesprochen wird. Lass uns zurückgehen zu unserem Text. Ich muss langsam zur Landung hier ansetzen. Wir schauen in die Verse 10 bis 12. Und hier wird noch einmal unterstrichen, dass die Rettung und das Heil durch Glauben kommen und nicht durch das Gesetz. Ich lese diejenigen hingegen und unterstreiche das mit einer dunklen Farbe, weil das die Realität ist für viele, viele Christen heute. Es wird hier gesagt, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten der Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Ja, man versucht. Der Mensch versucht, es gibt genug Menschen, die versuchen, alle Gesetze zu halten. Es ist unmöglich. Und deshalb ist dieser Fluch über diese Menschen da. Und ich werde das jetzt gleich erklären, was Fluch meint. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Altes Testament, Habakuk. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Sagt nicht, weil er die Gesetze hält. Und daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, von Gott gerecht dastehen kann, denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Die Verheißung ist da, das Wort Gottes ist da. Hier sind die Gesetze, halt die, wenn du die hältst, wirst das Leben haben. Niemand kann sie halten, das ist das Problem. Und das ist genau die Absicht Gottes, das zu tun und zu sagen, im Grunde genommen könnt ihr das nicht. Die Gesetze sind wunderbar, herrlich, fantastisch, wenn ihr die bis zum Letzten hält, ihr werdet das Leben haben. Kein Mensch kann das tun, das ist das Problem. Und deshalb, diese Erkenntnis bringt den Menschen wie ein Lehrer und sagt, du musst Jesus Christus haben, den Heiland. Aber, schaut einmal in diesen Text, hier wird uns die Gegenüberstellung gegeben zwischen Fluch und Segen. Ja? Wer seine Hoffnung auf das Halten des Gesetzes setzt, der ist verflucht. Das, was das Wort sagt. Ich habe von einem Pastor gelesen, der war in einer ländlichen Gegend Pastor gewesen und hat mit den Bauern, unter den Bauern in dieser ländlichen Gegend versucht, die Gemeinde zu bauen. Dann ging er zu einem Bauer, ein schlichter Mensch, aufrichtiger Mensch, so richtig große Hände, arbeitet von Tag, von morgens früh bis abends spät, aufrichtiger Mensch. Und er hat mit ihm gesprochen, hat ihn darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass man Jesus Christus vertraut und dass aufgrund des Glaubens an Jesus man doch gerechtfertigt wird, dass in das Heil hineinkommt. Und dieser Bauer sagte, unterbrach den Pastor und dann zeigte auf eine Wand in der Küche, sie saßen in der Küche um einen Tisch und dann zeigte auf 10 Gebote, die eingerahmt waren und dort auf der Küchenwand dann hingen. Und er sagte, das ist es, wie Gott mich annimmt, weil ich diese Gebote alle halte. Das ist nicht ungewöhnlich für viele Christen heute. Das ist, was viele heute glauben. Ich kann mich erinnern an eine Predigt, die ich hier gehalten habe, wo Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und er sagt das dem Nikodemus, der ein aufrichtiger Mann war, guter Mann. Er sagt, du musst, du musst, du musst. Und nach der Predigt kam jemand auf mich zu und sagte, was redest du immer von, du musst von Neuem geboren werden? Und ich verstehe das nicht. Und ich kam mit dieser Person nicht ins Gespräch, aber ich habe verstanden. Diese Person hat von sich gedacht, ich bin gut, ich bin nice, ich versuche die Gebote zu halten, soweit es geht. und Gott wird mich schon annehmen. Nein, Gott nimmt dich nicht an. Du kannst so nice sein, wie du willst. Du musst Jesus vertrauen. Du musst dem vertrauen, was Gott am Kreuz auf Golgatha getan hat. Nice sein ist nicht genug. Nicht, dass das nice sein schlecht ist. Es ist gut, freundlich zu sein, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein. Aber es ist nie genug fürs Heil. Es steht geschrieben, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Das ist das Wort Gottes. Es bleibt dabei. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese Aussage finden wir auch in Habakuk, dem Alten Testament, in dem Buch des Alten Testaments in Habakuk 2, Vers 4. Wird schon im Alten Testament gesagt. Wir kommen jetzt zu den Versen 13 bis 14 und ich schließe das mit diesen Versen. Es ist eigentlich das Herzstück, aber wir verstehen ganz genau, was hier gesagt wird. Oder sollten es eigentlich verstehen. Und übrigens, das Wort Fluch in den vorhergehenden Versen ist nicht das Wort Anathema, interessanterweise. Es ist ein anderes Wort und das kann übersetzt werden mit dem Wort, der ist zum Scheitern verurteilt. So, wer seine Hoffnung setzt auf das Halten des Gesetzes, um gerettet zu werden, sagt das Wort Gottes, der ist zum Scheitern verurteilt. Anderes Wort. Im Deutschen ist es dasselbe, das Wort Fluch oder wird mit demselben Wort Fluch übersetzt. So, und jetzt wird gesagt, Verse 13 bis 14, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet, ja, der gekreuzigt wird. Durch Jesus Christus bekommen jetzt alle, also Menschen aus allen Völkern, Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Ja, so in diesen Versen wird das wunderbar und ganz präzise zusammengefasst, was Paulus bis jetzt gesagt hat. Christus befreit uns von dem Fluch des Gesetzes, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Und das ist, warum wir zum Beispiel in dem Lied singen, Jesus ist alles, alles mir. Er ist mein Heil, er ist meine Hoffnung, er ist meine Ehre. Ich schließe mit einer Illustration. Es gab mal einen professionellen Golfspieler, der hieß Tommy Bolt. Der ist 2008 gestorben. Und bei einem Golfturnier in Los Angeles hat er mitgemacht und es ging um sehr viel Geld. Es geht ja immer um sehr viel Geld beim Golf. Und man kannte diesen Tommy Bolt als einen sehr hitzigen Menschen. Das ist das Wort, hitzigen, der schnell ärgerlich wird und so weiter. Und bei diesem Turnier dort in Los Angeles hat er einen Caddy bekommen. Caddy, das sind ja die Helfer, die Golfschläger tragen. Ihr kennt, ja? Und man wusste von diesem Caddy, ich weiß nicht, ob das professionelle Menschen sind, ob die das professionell machen, das mit sich rumschleppen oder den Golfern da ihre Taschen tragen. Von diesem Caddy wusste, dass dieser Caddy zu viel redet. Und so sagt der Tommy Bolt zu diesem Caddy, du wirst kein einziges Wort zu mir sprechen während des ganzen Turniers oder während ich hier meine Anschläge mache und Golf spiele. Das Einzige, was du mir sagen willst, ist ja oder nein, wenn ich dich was frage. Gesagt, getan, der Caddy hat das verstanden. Und dann bei einer Gelegenheit hat dieser Bolt seinen Ball in der Nähe eines Baumes geschlagen. Ist ja manchmal so. Manche von euch haben ja Golf gespielt und manchmal schlägt man den Ball und er fliegt. Ich habe das schon mal gemacht und deshalb habe ich aufgehört. Meine Bälle fliegen immer woanders, nur nicht zu der Fahne hin und zu dem Loch, wo es ist. So, es fiel irgendwo in ein Gebüsch und dann ist der Bolt dahin gegangen, hat gesucht und schließlich den Ball gefunden. Und dann steht er und das Gebüsch um ihn herum und dann schaut er, wo das Greens ist oder wo die Fahne ist, wo das Loch ist. Und dann fragt er seinen Caddy, was denkst du, soll ich 5 Eisen nehmen? Und der Caddy, ihm wurde ja gesagt, du sollst nichts sagen, außer ja und nein. Er sagt nein. Und hier wurde der Bold ganz böse. Er sagt, was meinst du? Nein, ich werde es dir zeigen. Und gib mir den Fünferschläger. So, er gibt den Fünferschläger. Er sagt, schaue und lerne. Und dann schlägt er den Ball. Und bevor er noch schlägt, sagt er, der Caddy, nein, 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 nein. Und er sagt, halt deinen Mund. Und dann schlägt er den Ball und der Ball landet einen halben Meter von dem Loch. Und dann sagt er ganz stolz zu seinem Caddy, na, siehst du das? Ich habe doch recht gehabt. Und der Caddy sagt, Mr. Bolt, das war nicht Ihr Ball. Und das meint, er hat das Spiel vergeigt, verspielt. Das war nicht sein Ball gewesen, das war ein anderer Ball. Hätte er zugehört, hätte er dem Caddy erlaubt zu sprechen, dann hätte er es gewusst. Aber wisst ihr, so ist es mit den Christen heute. Oft ist es leider so, dass die Christen ihre Ohren verschließen, was die Bibel, was das Wort Gottes zum Gesetz sagt. Und dann weiß der Christ auch nicht, wie er sich dem Gesetz gegenüber verhalten soll. Der weiß das nicht richtig einzuordnen, welche Rolle das Gesetz im Leben eines Menschen spielt. Und das ist ein großes Problem. Es ist eigentlich ein Problem, das Paulus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes schon gelöst hat, lange, lange zurückgelöst hat. Die Rechtfertigung vor Gott, dem Vater, geschieht alleine aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Wir müssen endlich dem Wort vertrauen. Und der für uns studierende Text heute Morgen ist eigentlich sehr, sehr aktuell. Ihr Lieben, wollen wir dem Wort Gottes vertrauen und unsere Hoffnung ganz und gar auf Jesus Christus setzen, der unser Heiland ist. Und möge Gott uns seine Gnade dazu geben. Amen.